Abgewehrt. Der Podcast über hybride Bedrohungen, kritische Infrastrukturen und verwundbare Netze.
Hallo, ich bin Christian Dörr und ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Folge unseres Podcasts Abgewehrt. In unserer heutigen Sendung sprechen wir über die aktuelle Bedrohungslage und konkret über Cyberangriffe auf Deutschland. Und wir wollen einmal beleuchten, wer hinter diesen Angriffen steht und was die Motivation dafür ist. Ich begrüße heute hier im Studio Mike Hart. Mike ist Head of Google Cloud Security für Zentraleuropa. Google hat Mendiant vor einiger Zeit übernommen. Mendiant ist einer der großen internationalen Akteure für Cyber Threat Intelligence, also die Analyse von Bedrohungen und für Instant Response. Und viele von uns kennen Mendiant. Die sind sehr bekannt geworden durch ihren APT-1-Report von 2013, der damals gezielt die Industriespionage durch die chinesische Volksbefreiungsarmee aufgedeckt hat und eine breite Diskussion unter Cybersicherheitsexperten und Industrie getriggert hat. Mike, schön, dass du heute bei uns bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Ich freue mich sehr. Mike, was ist die aktuelle Situation im Cyberraum?
Ja, die aktuelle Situation ist, die Landschaft hat sich ein bisschen verändert in den letzten so 12, 18 Monaten. Das heißt, die klassische Angriffsmethoden, die werden ja weiterhin ausgeübt von den Akteuren. Allerdings haben wir ein bisschen einen Wandel gesehen oder erlebt in den letzten Monaten, dass man versucht hat, die klassischen Methoden, also sprich EDR, also Detection Response, Endpoint-mäßig nicht zu umgehen, sondern an EDR vorbei zu kommen. Das heißt, man hat ja andere Technologien jetzt ins Visier genommen, auch natürlich durch Covid ausgelöst, dass viele Unternehmen auf Remote Work umgestellt haben. Das heißt, Technologien, die der Visier der Angreifer sind, zum Beispiel Virtualisierungstechnologie oder VPNs, File Transfer und solche Produkte, die nicht normalerweise unter der Beobachtung von Endpoint, weil sie halt natürlich außerhalb von dem Endpunkt laufen.
Das heißt, Unternehmen haben solche EDR-Systeme, das kann man sich so vorstellen wie so ein Virenscanner, so ein Monitoring-System, was auf jedem Mitarbeiter-PC läuft, auf den Servern läuft und das habe ich natürlich eine gute Sichtbarkeit drauf, sehe, wenn irgendwas passiert und die Kriminellen probieren ganz gezielt dran vorbeizukommen, da, wo ich keine Sichtbarkeit habe.
Genau so ist es, ja. Sie müssen sich vorstellen, wenn wir auf die Endpunkte gehen, ja, da ist der Schutz extrem hoch. Ja, die meisten Unternehmen haben inzwischen gute Technologien im Einsatz, um diese Sachen abzugreifen oder abzuwehren. Aber wenn ich dann halt die Methoden, wie sie in ihre Firmennetzwerke sich einloggen, kompromittieren kann, dann kann ich ja an die Informationen herankommen. Ich kann aber auch die Zugangsdaten besser nutzen, um mich innerhalb eines Unternehmens oder innerhalb eines Firmennetzwerkes zu bewegen und zu schauen, wie weit kann ich kommen, welche Informationen kann ich abgreifen, was kann ich exfiltrieren, also rausschleusen und was kann ich natürlich auch verschlüsseln, wenn ich Cyberkriminelle bin.
Das heißt, die Kriminellen nutzen ganz bewusst unsere neuen Arten und Weisen der Arbeit aus, dass ich im Homeoffice bin, dass ich mobil arbeite, dass ich die Cloud verwende, weil Unternehmen, kann man das so sagen, nicht nachgezogen haben, ihre Sicherheitsarchitektur auf die neue Art des Arbeitens?
Ja, also sie haben sich angepasst, aber cybertechnisch ist es natürlich schwierig geworden. Was wir für Erkenntnisse gewonnen haben, auch in den letzten 2 Jahren oder so, sind zum einen, dass Großunternehmen weniger angegriffen wurden, prozentual gesehen, aber viele, jetzt im klassischen Mittelstand in Deutschland zum Beispiel, dass sehr viele Firmen natürlich zum einen überrascht waren von dem Ausmaß von Covid und was da erforderlich war an Infrastruktur, an Zugangsdaten und so weiter. Und sie haben alle sehr schnell umgestellt, aber haben aber die Cybersicherheit natürlich nicht mit unbedingt jetzt mit berücksichtigt oder nachgezogen und legen sich dann offen für entsprechende Angriffe.
Das heißt, zusammenfassend, so in den Großunternehmen ist sehr, sehr viel Ressourcen und Aufmerksamkeit auf das Thema Cybersicherheit, aber im Mittelstand insbesondere haben wir noch große Baustellen.
Genau so ist es, ja.
Wenn wir jetzt über die Akteuren, die das Ganze ausführen, mal sprechen, wer ist denn das eigentlich? Wer greift uns denn in Deutschland an?
Ja, also es gibt sehr viele Gruppen. Es gibt ja die 4 Hauptakteure. Ich nenne sie einfach mal die üblichen Verdächtigen. Das ist natürlich zum einen Gruppen, die entweder in Russland sitzen oder vom russischen Staat gelenkt oder gefördert werden oder vom russischen Staat geduldet werden. Klassische Gruppen kann man ja gut recherchieren, auch APT 28, APT 29, APT 44 zum Beispiel. Das sind Gruppen, die im Auftrag des russischen Staates handeln. Sie greifen vorwiegend in der Vergangenheit zumindest Institutionen an, also in Deutschland zum Beispiel Ausländerbehörden, Auswärtiges Amt, die klassischen Staatsorgane, sage ich mal, um zu sehen, wie kann ich Spionage betreiben, wie weit komme ich. Aber was wir auch beobachtet haben, ist, dass Gruppen zum Beispiel auch Cyberkriminelle jetzt nutzen, weil die Cyberkriminellen sehr darauf fokussiert sind, in eine Organisation einzubrechen und diese auch entsprechend zum Einsatz bringen und dann auch nutzen, um erstmal Zugang zu erlangen, um dann zu sehen, wie weit sie kommen und welche Informationen sie dann abgreifen können. Was wir auch beobachtet haben, ist, dass es verschiedene Gruppen gibt, die jetzt über den Horizont hinaus schauen, jetzt aus russischer Sicht zumindest. 2022 wurde sehr viel Aufmerksamkeit natürlich der Ukraine gewidmet. Das heißt, die Staatsakteure, meistens im Auftrag von den drei großen Behörden da, das ist SVA, FSB und GRU. GRU ist Militärgeheimdienst, FSB ist Inlandsdienst und SVA ist Auslandsdienst. Und sie verfolgen alle, ich sag mal, eigene Ziele, aber alle im Auftrag des russischen Staates. Und es gibt dann natürlich andere Akteure, die dort auch ansässig sind. Der Grund, warum sie erfolgreich sind oder warum sie geduldet werden, ist, weil sie natürlich auch die Interessen von Russland auch vertreten, aber auch natürlich auch cyberkriminell sind und das heißt auch durchaus Geld erwirtschaften wollen.
Das heißt, die nehmen Geld für sich ein, müssen vielleicht wahrscheinlich auch ein bisschen was abgeben, aber es scheint ja auch nützlich zu sein, weil ich kann natürlich dann auch sagen, naja gut, ich war das ja gar nicht von staatlicher Hand, sondern ich habe die Cyberkriminellen, die sind das ja schuld gewesen.
Genau, das macht der russische Staat auch und kommentiert das. Ich glaube, Wladimir Putin hat schon vor einigen Jahren, als das Thema zur Sprache kam, hat gesagt, wir haben da keinen Einfluss drauf, wahrscheinlich sind das nur Patrioten oder so. Es ist eine schwierige Lage, aber ich glaube, wenn man weiß, wie die vorgehen, dann kann man sich entsprechend wehren. Ja, das ist der erste große Akteur, sage ich mal. Der zweite ist der chinesische Staat. Wir haben auch beobachtet, dass die Befreiungsarmee in China natürlich sehr aktiv ist, was die Zielverfolgung angeht. Das heißt klassische Espionage, weniger Cyberkriminalität, sondern dass sie einfach die Ziele verfolgen, wie reagieren Organisationen, nicht nur Staatsorgane, sondern auch entsprechend Großunternehmen und so weiter, wie reagieren sie auf die aktuelle Bedrohungslage, wie reagieren sie auf die aktuellen politische oder geopolitische Lage. Das heißt, wenn man sich das vorstellt, natürlich, es wird immer gehandelt, in demokratischen Ländern wird nach Amtszeit gehandelt, was kann ich durchsetzen, was ist wichtig, und der chinesische Staat verfolgt eine Strategie, siehe zum Beispiel die neue Seidenstraße oder so. Sie verfolgen eine Strategie über Jahrzehnte. Und das heißt, immer wird danach geschaut, was können wir beeinflussen, was können wir für Informationen gelangen, um zu sehen, wie ist die politische Haltung, wie ist die Einstellung jetzt anderen Ländern gegenüber, wenn es Regierungswechsel gibt, wie ist die Stabilität jetzt zum Beispiel bei der NATO oder innerhalb der EU und so weiter. Und da wird sehr viel in dem Umfeld auch von den chinesischen Akteuren gemacht. Dann haben wir die Dritten, das sind die Nordkoreaner. Aufgrund der vielen Sanktionen ist Nordkorea sehr bemüht, an Devisen heranzukommen. Das heißt, sehr viel Cyberkriminalität. Und was wir auch in der Vergangenheit beobachtet haben oder jetzt in der jüngsten Vergangenheit, dann können wir ja vielleicht nachher nochmal kurz darauf eingehen, dass sie ihren Fokus ein bisschen umgeschwenkt haben und andere Methoden jetzt versucht haben oder andere Vorgehensweise jetzt einsetzen, um an Informationen heranzukommen und auch entsprechend Cyberkriminalität zu betreiben. Mhm. Und der vierte große Akteur ist der Iran. Iran hat Deutschland weniger im Visier gehabt in den letzten Jahren. Wir haben ein bisschen mehr davon gesehen durch die entsprechenden Angriffe auf Energieunternehmen. Aber was wir beobachtet haben, ist, dass der Iran sehr viel im klassischen, ich nenne das mal so Information Operations, das heißt Beeinflussung der öffentlichen Meinung gegenüber den Iran, dass der Iran vielleicht doch nicht so böse ist und dass sie durchaus als Handelspartner auftreten könnten und so weiter.
Nordkorea steckte doch auch hinter WannaCry. Das war doch diese Ransomware, die alle Krankenhäuser im großen Maßstab betroffen hat, die Deutsche Bahn lahmgelegt hat zu Teilen.
Genau. Ja, das war ein Angriff, der, wenn ich das sagen darf, der ein bisschen schief lief. Das heißt, es war ja gar nicht der Plan, die halbe Welt lahmzulegen, sondern das war ein gezielter Angriff auf ein Bereich in der Ukraine, das einfach sich ein bisschen ausgeartet hat, weil der Schutz halt nicht vorgesehen war. Und dann hat man plötzlich festgestellt, wie schwach die Verteidigung sein kann in manchen Situationen. Wir können uns alle erinnern, dass man jetzt bei Anzeigen der Deutschen Bahn plötzlich alles ausgefallen war oder dass alle Rechner, viele Unternehmen konnten nicht arbeiten. Hauptsysteme wurden lahmgelegt. Und das war, glaube ich, so ein bisschen ein Weckruf auch für die Industrie und auch für Unternehmen und auch für die Regierungen, um entsprechend zu sagen, okay, wir müssen aufrüsten, wir müssen besser vorbereitet sein.
Wo wir über jetzt die Motivation gesprochen haben, es geht zu großen Teilen um Geld. Ja. Wir haben gehört, es geht zu großen Teilen auch um geopolitische Möglichkeiten, dass ich einfach im Cyberraum erwirke, wo die Politik auch irgendwann eine Grenze hat. Ihr habt Industriespionage erwähnt. Das war ja auch die große Erkenntnis des APT-1-Berichts, wo ihr berichtet habt, dass es da richtig wie so eine Einkaufsliste gab, wo gesagt worden ist, von dem Unternehmen hätte ich gerne die Technologie für meinen eigenen heimischen Markt, für meine eigenen Konkurrenten dort geklaut durch die Cyberakteure. Ist das weiterhin so ein großes Thema?
Auf alle Fälle ist es ein großes Thema. Was wir beobachtet haben, ist, dass es eine Rollenaufteilung inzwischen gegeben hat. Das heißt, durch die Erkenntnisse, die wir gewinnen, wir haben ja mit unseren Fähigkeiten im Cyber Threat Intelligence Umfeld haben wir Zugang zu Dark Web Foren. Da beobachten wir auch, wie ein Handel oder ein Tausch stattfindet. Das heißt, einer kommt rein und sagt, ich habe Zugangsdaten zu einem Unternehmen X. Und der Nächste kommt und sagt so, ich habe eine Malware oder eine Schadsoftware, die das ausnutzen kann. Klassischerweise sind das Zugänge zu Produkten, die in gewissen Branchen eingesetzt werden. Nicht unbedingt jetzt für die Allgemeinheit, aber spezielle Softwarepakete, die jetzt in der Logistik eingesetzt werden oder im Finanzumfeld oder wie auch immer. Und die werden dann natürlich auch nicht nur eingesetzt, sondern es gibt spezielle Gruppen, die sich zusammentun und dann halt natürlich die erwirtschafteten Gelder aufteilen und von vornherein festhalten, okay, ich bin für den Erstzugang verantwortlich, ich kriege dann meine 10%. Die nächste Gruppe ist dann für die laterale Bewegung innerhalb der Organisation. Das heißt, ich gehe gezielt vor und schaue, wie weit ich komme. Die nächste Gruppe ist für die Exfiltration, das heißt das Rausschleusen von den Daten und noch eine andere Mannschaft, die dann auch vielleicht für die Erpressung verantwortlich ist. Das heißt, ich setze den Kunden entsprechend unter Druck mit Veröffentlichen von Teilen von den abgegriffenen Daten oder auch entsprechend Druck auszuüben. Ich informiere Lieferanten, Partner, Kunden, Investoren, damit sie merken, dass das Unternehmen nicht sicher ist. Und ich versuche natürlich, den Kunden dazu zu bewegen, auch entsprechend zu zahlen. Das ist eine Handelswirtschaft inzwischen geworden. Und wir sehen auch, dass staatliche Akteure sehr viel Einfluss drauf nehmen. Das heißt zum Beispiel, ich habe das früher Moonlighting genannt. Das heißt, ich habe einen 9-to-5-Job. Ich arbeite im Auftrag des Staates von 9 Uhr morgens bis 17 Uhr. Und dann ab 17 Uhr kann ich dann klassisch Cybercrime betreiben und kann schauen, wie weit ich komme und wie viel Geld ich dann verdienen kann mit diesen Methoden. Aber hauptsächlich werden die Akteure, die einfach sehr, sehr erfahren sind in diesem Umfeld, auch russische Akteure vorwiegend, dass sie auch im Auftrag des Staates dann gewisse Sachen erledigen müssen.
Das sind also auf der anderen Seite hochprofessionelle agierende Akteure, die wirklich alle möglichen Ressourcen haben, gutes Training und spezialisiert sind auf das, was sie tun. Ne? Es ist nicht mehr der einzelne Cyberkriminelle, der alles tut, sondern ich habe wirklich die Domain-Experten, die Fachexperten für genau einen Aspekt, den ich da brauche in diesem Untergrund. Und dadurch habe ich natürlich auch enorme Expertise, Ressourcen, kann skalieren und auf einmal ist die andere Seite sehr, sehr potent, was solche Angriffe angeht. Ne?
Genau so ist es ja. Und ich sage immer, es gibt einen Grund, warum APT heißt ja Advanced Persistent Threat, und es gibt einen Grund, warum persistent drin ist. Das heißt, sie haben Ressourcen, sie haben Erfahrung, sie haben Kompetenz und sie haben Zeit. Und weil die Welt so asymmetrisch ist, sage ich mal, wir müssen als Verteidiger alles schützen und der Angreifer braucht aber nur einen einzelnen Zugang, um Schaden anzurichten.
Und der Angriff ist natürlich auch noch günstig im Vergleich zu, was mich so eine Verteidigung kostet. So ein DDoS-Angriff, den kann ich im Untergrund für ja wenige 10 Euro kaufen.
Genau.
Und so ein, ich glaube, die Hälfte der Unternehmen hat mal berichtet, dass sie mehr als eine 250.000 pro Stunde verlieren, wenn sie angegriffen werden.
Genau so ist es ja. Und es gibt ja also ein paar, ich sag mal so, Täuschungen in den Statistiken oft mal, dass man denkt, ich bin ein Mittelstandsunternehmen oder ein Kleinbetrieb. Warum würde sich irgendjemand für mich interessieren? Wenn ich angegriffen werde, dann wird es ja auch nicht durch die Presse gehen, vielleicht durch die lokale, aber nicht durch die nationale Presse. Das hat keine wirklich große Auswirkung. Und dann ist man geneigt zu denken, ich bin in nicht ein großes weltbekanntes Unternehmen. Das heißt, ich werde ja sicherlich nicht Opfer werden. Und wir haben aber gesehen, dass ungefähr 60% von den Angriffen eben im Mittelstand stattfinden. Das heißt, die Angreifer respektieren nicht solche Grenzen oder solche Einstellungen, sondern sie gehen einfach vor, um zu sehen, wie weit sie kommen und wie viel Geld sie tatsächlich verdienen können. Und wir reden ja insgesamt über mehrere Milliarden Beträge im Jahr.
Und es sind nicht so wenige, dass die nur oben sich ein bisschen was abfischen können, dass die Zeit nicht reicht, sondern da steckt so viel Zeit und Ressourcen auf der gegenüberliegenden Seite. Man kann problemlos quer durch die Industrie losgehen und dort wildern. Ne?
Genau so ist es ja.
Hat sich denn seit dem Ukraine-Krieg irgendwas in dieser Bedrohungssituation verändert? Seht ihr da was?
Ja, es hat sich was verändert. Also was wir beobachtet haben, ist, wenn man Zero Days anschaut, das heißt Schwachstellen, die ganz neu entdeckt werden oder so, sind mehrere Sachen passiert. Zum einen ist die Anzahl der gefundenen Zero Days jetzt in 22 gefallen. Wir schreiben es eigentlich dem Angriff des russischen Staates auf die Ukraine zu. Das heißt, die ganzen Ressourcen, die da unterwegs waren, waren sehr fokussiert auf die Ukraine. Und seit 23 haben wir beobachtet, dass die Situation an sich ein bisschen, ich sag nicht stabilisiert, das hört sich positiv an, aber zumindest, dass der Alltag wieder eingekehrt ist und dass die Angriffe sich vermehrt auf Industrie, Unternehmen und entsprechende Länder und EU-Institutionen, Staatsorgane und so weiter wieder fokussiert und neu fokussiert haben. Die Anzahl der Zero Days ist ja auch gewachsen in den letzten 2 Jahren. Das heißt, es wird viel mehr investiert, um diese Schwachstellen zu finden. Und ich kann nur sagen, aus unseren Erkenntnissen, ja, wir reden mit vielen Unternehmen, wir beobachten viel, was wir durch Incident Response, sage ich mal, aufklären, stellen wir fest, dass viele Unternehmen einfach überfordert sind mit Patching zum Beispiel. Ja. Also es gibt Statistiken, dass Softwarepakete, die angegriffen wurden mit einem Zero Day, dass dann die Lieferanten natürlich Patches zur Verfügung gestellt haben und dass jetzt zum Beispiel ein halbes Jahr später die Patches noch gar nicht eingespielt wurden. Und da lege ich mich natürlich sehr frei für entsprechende Angriffe. Und Russland weiß und auch die Chinesen, sie wissen, wie die das auszunutzen haben und gehen dann halt auf Suche, welche sind die Unternehmen, die solche Pakete einsetzen. Sie nutzen viele Methoden und Möglichkeiten, um das entsprechend an die Information heranzukommen und gehen gezielt diese Unternehmen an. Teilweise auch sogar mit Streutaktik. Das heißt, sie greifen halt eine ganze Branche an und schauen, wer hat dann die Patches eingespielt oder und hat entsprechenden Abwehrmechanismen und wer ist noch nicht so weit und wo kriege ich dann leichte Beute, um reinzukommen.
Ja, da hast du natürlich einen wichtigen Punkt aufgemacht, weil auf der einen Seite gehören ja mal zwei dazu. Der Angreifer, der den Angriff ausführt und das Opfer, das diesen Angriff erleiden muss. Ne? Und
ja. Ich
glaube, auf der anderen Seite, da wird viel zu wenig drüber gesprochen. Also du sagtest die Verwundbarkeiten, was wir da tun, da gab es ja letztes Jahr bei dem globalen Data Breach Incident Report, den Verizon ja koordiniert. Mhm. Da gehen ja die Unternehmen und die Strafverfolgungsbehörden, schauen sich 10.000 von Sicherheitsvorfällen an und gucken, was dahinter passiert ist und wie das vorgegangen ist. Und da war letztes Jahr eine spannende Statistik, wo man gesagt hat, naja, wie lange dauert das denn ungefähr, bis die Verwundbarkeiten gefixt werden, die dort existieren? Und da hat man ja gesehen, nach 30 Tagen sind nur 15% der bekannten Verwundbarkeiten von Unternehmen gelöst worden. Und so nach knapp 2 Monaten um den Dreh war es die Hälfte. Wenn ich natürlich so langsam arbeite, dann habe ich natürlich ein Riesenproblem, dass die Leute bei mir schnell eindringen können, weil so ein Angriff dauert ja auch nicht lang, ne?
Ja, so ist es. Und ich glaube, wofür wir plädieren, ja, und das kommt natürlich aus unserer Historie, ist, dass man halt, ich nenne es mal intelligence-led handelt. Das heißt, es gibt so viele Patches, die eingespielt werden, ja. Nicht nur Sicherheitslücken, sondern alles Mögliche, um Bugs zu beheben und so weiter. Dann kommt natürlich die Frage hoch, okay, was soll ich zuerst machen? Was ist wichtig? Wenn ich aber weiß, wie ich angegriffen werde, was für Schadsoftware eingesetzt werden könnte gegen mich mit den Softwarepaketen, die ich im Einsatz habe oder so, da kann ich natürlich Triage betreiben. Das heißt, ich kann Priorisierung machen, welche Patches zuerst eingespielt werden. Und das ist da, wo viele Unternehmen einfach überfordert sind, dass sie nicht wissen, was ist jetzt erstmal wichtig. Ja, ich meine, natürlich, wenn ich patchen muss, ist alles wichtig. Aber wir wissen alle, wenn alles wichtig ist, ist nichts wichtig.
Richtig, richtig. Und da fängt es manchmal auch an, dass ich überhaupt mein Unternehmen erstmal richtig gut verstehen muss, ne? Was sind so die Kronjuwelen, wie wir sagen, und welche Systeme sind die absolut kritischsten, wo ich genau dann diese Patches zuerst einspielen muss, weil da mir das meiste Geld verloren geht. Ne?
Genau so ist es, ja. Und wir haben ein Papier veröffentlicht, das heißt The Defender's Advantage. Das ist ein interessanter Titel, wie ich finde. Zum einen, weil man von einem Vorteil spricht und die Frage ist, welchen Vorteil hat der Verteidiger überhaupt? Aber das ist, wie du sagst, Christian, eigentlich, wenn ich mein Netzwerk kenne, wenn ich meine Assets im Unternehmen kenne, wenn ich meine Topologie kenne, wenn ich meine Infrastruktur sehr gut kenne, dann habe ich natürlich einen Vorteil, weil ich das besser schützen kann. Der Angreifer versucht dann natürlich reinzukommen, aber wenn ich weiß, wie ich mich schützen kann oder wovor ich mich schützen kann, dann habe ich einen Vorteil. Und man darf nie vergessen, dass ich bewege mich nicht auf Fremdgebiet, um diese Abwehr zu betreiben oder zu bekämpfen, sondern ich tue das bei mir zu Hause. Das ist, als würde jemand bei mir angreifen zu Hause. Ich weiß natürlich, wie mein Haus ausgelegt ist, welche Türen wohin führen und so weiter. Und dann habe ich bessere Möglichkeiten, mich entsprechend zu schützen. Dafür muss ich aber erstmal dafür sorgen, dass ich die Schlüssel habe und dass ich weiß, welche Türen wichtig sind, wirklich abzuschließen und was ich unbedingt schützen muss. Das heißt, meine klassischen Kronjuwelen, was sind die wichtigsten Informationen, die ich unbedingt schützen muss in meinem Unternehmen.
Ja, genau. Und das muss ich natürlich vorher machen. Ich muss vorher genau die Lage kennen, wissen, was mir wichtig ist, muss mir genau die Mechanismen zurechtgelegt haben, damit ich damit erfolgreich sein kann, ne? Was sind denn die größten Bedrohungen auf Deutschland und Europa, die du gerade so sehen würdest?
Also die größten Bedrohungen momentan sind natürlich auch politische Natur, zum einen und dann Cyberkriminalität auf der anderen Seite. Also politische Natur, wir haben gesehen, dass Akteure entweder im Auftrag des russischen Staates oder im Auftrag des chinesischen Staates sehr aktiv unterwegs sind, um einfach zu einzusehen, wie bewegt sich die EU? Gibt es da Meinungsverschiedenheiten, die ausgenutzt werden können? Kann ich die politische Meinung beeinflussen? Was passiert, wenn ein Land kommt, weil halt die EU sehr demokratisch natürlich und ich brauche die Abstimmung von allen beteiligten Ländern? Und wenn ein Land vielleicht Sympathien für Angreifer oder für andere Staaten hegt, dann will ich das auch wissen und kann das entsprechend ausnutzen. Und dann kann ich natürlich auch ein bisschen Einfluss darauf nehmen, ob dann irgendwelche Sanktionsmaßnahmen zum Beispiel oder andere Sachen umgesetzt werden oder verhindert werden können, weil die eine oder andere Gruppe sich dagegen wehrt oder sich dagegen entscheidet. Auf der Kriminalitätsseite haben wir gesehen, dass das natürlich weitergeht. Wir wissen alle, dass jeden Tag inzwischen in der Presse irgendwas hochkommt über erfolgreiche Angriffe, dass Unternehmen ausgebeutet werden, dass Systeme verschlüsselt werden, dass Systeme lahmgelegt werden. Und was wir aber gesehen haben in den letzten paar Jahren, ist, dass die Diskriminierung gar nicht mehr zum Vorschein kommt. Das heißt, man müsste vielleicht denken, dass gewisse Bereiche, also Gesundheitswesen zum Beispiel, das vielleicht off-limits wäre oder so, ja, weil es geht ja natürlich um Leben und Tod, wenn ich ein Krankenhaus oder irgendeine Gesundheitseinrichtung angreife. Aber wir haben gesehen, dass die Akteure einfach keinen Halt davor machen und einfach dahin gehen, wo einfach leichte Beute ist und wo sie am schnellsten Geld verdienen können.
Das heißt, eine Ethik auf Seiten Angreifer können wir nicht erwarten.
Kann man nicht erwarten. Man kann ja zwei Sachen machen. Man kann ja Awareness hochschrauben. Das heißt, dass Leute nicht auf irgendwelche Links klicken und dass sie vielleicht zweimal nachdenken, bevor sie auf irgendwas drücken. Oder wenn sie eine Einweisung bekommen, dass sie vielleicht mal anrufen und sagen, Moment, bevor ich das wegschicke oder bevor ich Geld dahin überweise oder was auch immer, dass ich vielleicht mal kurz nachfasse. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist natürlich ein besserer Schutz. Ja, also ich muss in der Lage sein, eigentlich zwei oder drei Sachen richtig gut zu machen. Ja, das heißt, ich muss mit den Parametern, die ich habe, das heißt Budget, Personal, Ressourcen, Informationsstruktur und so weiter, dass ich den Schutz möglichst hoch halte und das den Angreifern schwer mache, mich wirklich dann zu penetrieren. Allerdings, wenn ich davon ausgehe, dass sie persistent sind, dass sie dann einfach dranbleiben und dass sie alles Mögliche ausprobieren werden, bis sie reinkommen, dann ist die zweite Frage, wie schnell kann ich das herausfinden oder feststellen, das heißt klassisch Detection und Anomalien erkennen oder wenn plötzlich jemand zweimal oder zu ungewöhnlichen Uhrzeiten auf Systeme innerhalb des Unternehmens zugreift oder versucht, an Server ranzukommen, wo sie normalerweise keinen Zugang hätten oder so, dass ich diese Information verwerten kann und sehen kann, okay, da ist irgendwas in meinem Netzwerk nicht ganz in Ordnung. Und der dritte Punkt ist natürlich, wenn dann tatsächlich was passiert, dass ich in der Lage bin, dass ich meine Krisenpläne zusammen habe, dass ich weiß, wie ich mich verhalten muss, wer spricht mit den Lieferanten, wer spricht mit den Investoren, wer spricht mit den Kunden und wie schnell komme ich dann wieder in einen Modus operandi, wo das Leben weitergehen kann und der Incident dann halt entsprechend aufgeräumt ist.
Aber all das braucht natürlich Vorbereitung. Also zum einen die Vorbereitung, Schutzmaßnahmen, dass es nicht passiert. Dann brauche ich natürlich für den zweiten Punkt erstmal die Sichtbarkeit überhaupt zu sehen, jetzt ist da irgendwas, dass ich verstehe, was ist denn normal und was ist jetzt abweichend. Und ich glaube, auch da tun wir nicht so gut. Es gibt so eine Studie von IBM, die sagt, im Schnitt dauert es über 200 Tage, bis eine Organisation findet, dass was passiert ist und dass der Angreifer wirklich im System ist. Und dann sagst du natürlich, müssen wir auch irgendwie Möglichkeiten haben, den Angreifer wieder vor die Tür zu kehren. Und auch da, Bitkom hat rausgefunden vor einigen Jahren in der Studie, nur die Hälfte der Unternehmen machen überhaupt Krisenvorsorge, dass sie Notfallpläne haben, dass sie wieder an den Start kommen. Weil das Interessante ist, die meisten Schäden von so einem Cybersicherheitsvorfall passieren ja erst eigentlich nach dem Vorfall, nämlich in der Zeit, wo ich nicht wieder in den Wiederanlauf komme, wo ich dann Geld verliere, oder?
Genau so ist es ja. Man neigt dazu, dass sich das so vorzustellen, dass das Geld, was abfließt, ja, ob es über Kryptowährungen geht oder wie auch immer, dass das der Schaden ist. Aber der Schaden für ein Unternehmen besteht natürlich nicht darin, dass ich jetzt vielleicht eine halbe Million an Lösegeld für meine Daten zahlen muss, sondern auch der Ausfall des Betriebes und die erwirtschafteten Umsätze, die ich generiert hätte, wenn der Betrieb normal weitergegangen wäre, das wird oft nicht berücksichtigt, ja, bis auf bei den Cyberversicherern, die führen das schon vor Augen, aber viele Unternehmen oder in der Allgemeinheit wird drauf geschaut, okay, was habe ich bezahlt und nicht, aber was ist eigentlich der Umsatzausfall, den ich darunter leide, unabhängig davon, was mit meinem Beruf, ja, ob meine Kunden kommen und sagen, oh, mein Lieferant ist unsicher, ich schaue mich nach einem anderen Lieferanten um. Das ist eine große Problematik und deswegen sind die Zahlen eigentlich viel höher als das, was man beziffert mit den Lösegeldern.
Ja, also da kommen eigentlich diese Schäden gesellschaftlich her, was zum Beispiel Bitkom regelmäßig sagt, mit über den Daumen 200 Milliarden Euro, genau. Schaden im Jahr. Das heißt, du sagst, aktuell sind wir noch in der Phase Informationsgewinnung, Beeinflussung, Cyberkriminalität. In Amerika sind wir, glaube ich, schon weiter in der Diskussion. Da ist man ja insbesondere besorgt über Footholds, dass man irgendwie sich einen Fuß in die Tür schafft für eine mögliche zukünftige Aktion, oder?
Ja, genau. Also es kommt immer die Diskussion oder die Frage hoch, wie oft Zero Days tatsächlich veröffentlicht werden und ob gewisse Akteure sich eben Zugang verschaffen. Und man muss sich das so vorstellen, früher war das so, ich nenne das mal so auf Englisch Smash and Grab, ja, ich fahre halt mit meinem LKW durch die Frontscheibe und klaue die Juwelen und laufe dann davon. Und inzwischen habe ich Schlüssel, ich habe andere Möglichkeiten, die Hintertür oder durch ein offenes Fenster oder was auch immer. Und ich halte mich da auf, ich tue gar nichts. Das ist so ein Sleeper-mäßig, ja, dass ich in einem Unternehmen ganz vorsichtig agiere. Ich habe eine Schwachstelle gefunden. Ich gebe das natürlich nicht preis. Ich will auf keinen Fall, dass das auffliegt. Und dann habe ich mir Zugang verschafft. Interessanterweise, wir haben das in Deutschland noch nicht beobachtet, aber wir haben, als wir der Ukraine geholfen haben in 22 mit dem russischen Angriff, haben wir festgestellt, dass russische Akteure bereits eigentlich in der Zeit, als der Krim annexiert wurde, dass russische Akteure bereits Zugang zu den Systemen haben. Und wir haben jetzt im Energieumfeld beobachtet, dass Russland seit 2016, also nach Krim, aber schon lange natürlich vor dem Angriff, dass sie Zugang zu den Systemen hatten, aber nichts gemacht haben. Das heißt, sie waren passiv in den Netzwerken und haben nur gewartet bis zu einer Eventualität, wo sie entsprechend handeln konnten oder mussten, und wurden dann natürlich im Rahmen des Krieges dann auch entsprechend aktiviert.
Also man hat sich ja Möglichkeiten gebaut, um sie dann nachher, wenn wirklich mal ein geopolitischer Konflikt kommt oder ich auch mal ein Zeichen setzen möchte, ne, ich kann hier euch auch schaden, dass man das so aktivieren kann. Du sagst jetzt, in Deutschland, Europa haben wir das noch nicht so gesehen, aber international haben wir ja schon eine ganze Reihe von solchen sehr prominenten Fällen gesehen. Also ich würde ja zum Beispiel an die Microsoft Cloud-Geschichte aus dem letzten Jahr denken oder an die Telekommunikationsinfrastruktur oder an SolarWinds. Was passiert da?
Ja, also das ist SolarWinds ist ein gutes Beispiel, weil wir selber als Mandiant damals davon Opfer wurden. Wir haben ja SolarWinds im Einsatz gehabt und wir haben Anomalien bei uns im Netzwerk festgestellt und haben dann festgestellt, dass die ursprünglichen Softwarepakete kompromittiert wurden. Es sind ja nicht gezielt deutsche Unternehmen angegangen, aber auf alle Fälle Unternehmen, die diese Softwarepakete im Einsatz haben. Ja, du hast ja Telekommunikationsunternehmen angesprochen, Payment-Systeme und Virtualisierungssysteme und so weiter. Es ist natürlich extrem schwer, wenn ich einen Zero-Day habe und oder eine Schwachstelle ausgenutzt habe, um aufzufliegen, wenn ich mich nicht offen verhalte oder wenn ich nicht zum Vorschein komme. Das ist ein Problem eigentlich für die ganze Welt. Ja, betrifft natürlich Deutschland auch. Mein Kommentar über Deutschland war, dass keine speziell, also deutsche Unternehmen speziell ins Visier genommen wurden, aber natürlich auch entsprechend alle betroffen sind davon, egal ob sie groß weltweit agierende Unternehmen sind oder auch nur Mittelständler.
Also die Motivation ist eigentlich, ich muss nicht bei dir angreifen, ich greife bei dem an, der dir deine Schlösser gebaut hat, und da finde ich einen Generalschlüssel und mit dem kann ich im Prinzip 100 von Unternehmen gleichzeitig kompromittieren, mache mir sehr viel weniger Arbeit und viel mehr Einkommen, was ich dadurch generieren kann.
Genau so ist es, ja. Man muss sich das so vorstellen, wir reden ja über Supply Chains natürlich, das heißt Supply Chain nicht nur im Sinne von Lieferung von Rohmaterialien, sondern auch entsprechende Softwarepakete, Dienste, die ich einsetze oder auch externe Provider, die ich einsetze, um Themen für mich zu erledigen, auch im IT-Umfeld. Ein Unternehmen will sich entsprechend schützen. Größere Unternehmen tun das. Sie haben entsprechende Möglichkeiten, sich zu wehren und haben natürlich ihre Verteidigung entsprechend mit Investitionen, mit Ressourcen, mit Personal aufgebaut. Aber oft bedenken sie nicht, was mit den Hunderten von Lieferanten, mit denen sie zusammenarbeiten. Ja? Es müssen ja auch nicht Hunderte sein, es kann ja vielleicht ein Dutzend sein, die aber Zugang zu den Systemen haben, elektronischerweise natürlich, und sie aber nicht den gleichen Schutz haben wie ein Großunternehmen zum Beispiel. Das heißt, mein Blick muss sich auch ein bisschen dahin richten, mit wem ich zusammenarbeite, welchen Zugang ich ermögliche. Klassische Beispiele, ich bin ein Großunternehmen, ich habe ein Extended Workforce, nenne ich das mal, das sind so externe Provider, die ich dazu hole, um Projekte für mich zu erledigen, die kriegen Zugangsdaten für ein Unternehmen, damit sie sich im Netzwerk bewegen können. Und wenn das Projekt abgeschlossen ist, dann wird manchmal zum Beispiel vergessen, dass der Zugang noch da war. Und aber die Angreifer wissen das. Sie greifen dann nochmal an oder sie nutzen diese Zugangsdaten, um in einem Netzwerk zu verweilen und zu schauen, wie kann ich dann vorkommen oder weiter vorgehen. Hinzu kommt natürlich das, was du angesprochen hast, diese erschwerende Thematik, dass wenn ich ein ein Lieferant von einem Softwarepaket zum Beispiel angreife und da was kompromittieren kann, dann geht es ja nicht nur um das Unternehmen selber, sondern es geht um die vielen, vielen Kunden, mit denen sie zusammenarbeiten, die diese Technologie einsetzen, die gewissermaßen sich geschützt fühlen und dann plötzlich habe ich dann halt irgendjemand in meinem Hinterhof, den ich gar nicht erwartet habe, weil ich die Haustür verschlossen habe und dafür gesorgt habe, dass meine Fenster zu sind.
Und das waren große Auswirkungen. Bei SolarWinds, da ging es ja darum, das war eine Software, die zum Management von Geräten eingesetzt worden ist. Das war Russland, schreibt man das zu, die das kompromittiert haben. Und damit hat man sich Zugang verschafft in allerlei große US-Unternehmen. Deutschland hat es auch ein paar getroffen, genau. Bis in die US-Regierung rein. Ne?
So ist es, ja. Also die, man merkt, dass wenn solche Softwarepakete eingesetzt werden, das ist das, was ich eingangs erwähnt habe, ja, mit Angriff auf VPN oder Virtualisierungssoftware oder Remote Management und Monitoring Tools zum Beispiel. Ja. Viele Unternehmen setzen sie ein. Sie sind außerhalb der, ich sag mal, der Sichtbarkeit von EDA-Tools. Und aber es werden von vielen Unternehmen genutzt und natürlich auch entsprechend von Regierungseinheiten oder so eingesetzt oder so. Und wenn das vorkommt oder wenn das passiert, dann schaffe ich mir einen leichten Zugang zu diesen Organisationen und muss viel weniger Aufwand dafür betreiben, weil ich das über eine zentrale Stelle koordinieren kann. Und dann kann ich auch gezielt vorgehen und sagen, okay, ein Unternehmen oder eine Organisation nutzt diese Software oder setzt diese Software ein. Wie weit kann ich kommen? Wen kann ich angreifen? Und ich muss aber nicht diskriminieren und sagen, ich gehe gezielt die 10 Größten an, sondern ich gehe überall hin, wo ich Informationen abgreifen kann. Ich weiß noch nie, welche Informationen für mich heute oder vielleicht auch in Zukunft wichtig sein könnten. Und das heißt, spionagetechnisch kann das sehr vom Vorteil sein. Und auch was die Cyberkriminellen angeht, wenn sie einmal eine Schwachstelle entdeckt haben, dann kann die ausgenutzt werden. Und du hast die Statistik angesprochen. Ja, wenn innerhalb der ersten 30 Tage, obwohl ein Patch verfügbar ist, nur 15% gepatcht ist, das ist eine ganz lange Zeit, wo die Angreifer viel Zeit haben, sich auszutoben.
Mhm. Und es ist nicht nur Software, ne? Da würde mir der Fall letztes Jahr einfallen von der Microsoft Cloud, von Azure. Was war da passiert? Da war doch ein russischer Staatsaktor beteiligt irgendwie.
Genau, ja. Also, dass man halt, ich sag mal, die Schlüssel zur Scheune erhalten hat oder die Schlüssel zum Haus und sich Zugang verschafft hat. Erst als es entdeckt wurde, hat man festgestellt, wie lange das schon das Tor schon offen war. Und das ist natürlich für Unternehmen problematisch, auch für viele, die halt die Technologie einsetzen.
Ja, das heißt, auch wenn ich die Dienste selbst betreibe, aber in der Cloud habe, muss ich mich irgendwie davor schützen, muss irgendwie eine Sicherheitsarchitektur haben, ein Konzept haben, wie wenn mir ein Zulieferer entsprechend ein Problem ins Haus trägt, wie ich damit umgehen kann.
Genau so ist es, ja. Und für viele Unternehmen oft, und ich habe mit vielen Unternehmen gesprochen, die denken, ich habe jetzt einen Provider, der sich um Sicherheit für mich kümmert, ich muss ja nichts mehr tun. Ob es jetzt ein Hyperscaler ist oder nicht, aber sie sagen, okay, ich habe jetzt einen Provider eingesetzt, der Provider kümmert sich um eine Security-Infrastruktur für mich und dann muss ich mich nicht um nichts mehr kümmern. Tatsache ist aber, dass innerhalb des Unternehmens natürlich auch ich nach wie vor dafür verantwortlich bin, was ist mit dem Ruf, was sind mit meinen Daten und so weiter. Da kann ich natürlich den Provider belangen, wenn irgendwas schief geht oder so. Aber letztendlich geht es um mein Unternehmen. Das heißt, ich muss ein aktives Interesse haben, mich entsprechend zu schützen. Das heißt, ich muss auch mit dem Provider reden, dass der externe Provider nicht nur, ich sag mal, Tool-Konfiguration macht, ja, und die Werkzeuge entsprechend rüstet, sondern auch mein Unternehmen vielleicht kennt und weiß, was ist für mich wichtig zu schützen, wofür muss ich oder wogegen muss ich mich wehren und welche aktive Rolle spielt halt der Geldgeber oder der Beauftragende in diesem Modell.
Ja, und ich meine, selbst wenn der Provider sich drum kümmert und mir nachher einen Schadensersatz zahlt, ich habe den Schaden, es sind meine Daten, die weg sind und ich habe nachher das langfristige Problem mit meinem Unternehmen.
Genau so ist es, ja. Also wir haben Zahlen gesehen, dass Unternehmen sich natürlich davon erholen. Es war oft der Fall, dass die Angreifer, wenn sie Informationen abgreifen und wissen, wie die Bilanz ausschaut, was kann ein Unternehmen sich leisten zu bezahlen? Wir haben nicht gesehen, dass viele Unternehmen einfach daran bankrott gehen oder so. Aber die Zahlen, die Lösegelder, die sie zahlen müssen zum Beispiel, sind zum einen schmerzhaft, zum anderen wie ich vorhin gesagt habe, das Ausmaß ist viel, viel höher als nur das, was ich an Geld zahlen muss, sondern was ist mit den erwirtschafteten Umsätzen, die mir verloren gegangen ist? Was ist mit dem Vertrauen von Lieferanten, von Partnern, von meinen Investoren? Welche Schaden trage ich dann danach davon? Ja, also das sind Milliardenbeträge, die dann halt einfach flöten gehen, weil ich entsprechend ausgebeutet wurde.
Würdet ihr sagen, unsere Infrastruktur ist zu wenig geschützt, wenn wir uns diese Dinge anhören, Supply Chain Angriffe und Angriffe auf Telekommunikationsnetzwerke, auf die Cloud, auf die einzelnen Unternehmen, wie grassierend das ist?
Ich würde nicht sagen, dass es nicht gut genug geschützt ist, weil es ist, ich sag mal, sehr allgemein. Es ist schwierig, natürlich das entweder für die Allgemeinheit zu sagen oder auch branchenspezifisch. Ich glaube, was wichtig ist, ist, dass zum einen Awareness im Allgemeinen hochgehalten wird, dass Unternehmen bemüht sind, auch die Mitarbeiter entsprechend zu informieren. Es gibt sehr viele Informationen, die IT-technisch für selbstverständlich gehalten werden, aber für alle anderen, die nicht tagtäglich mit der IT zusammenarbeiten, ja. Ich rede ja nicht von den Leuten, die im Büro hocken und irgendwas tun und natürlich die Systeme dafür benötigen, aber wenn ich kein IT-affiner Mensch bin, ja, dann übersehe ich solche Sachen leicht. Und viele Unternehmen können und tun auch viel, um die Leute da diese Awareness voranzubringen und sicherzustellen, dass sie das machen. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist eben, dass ich den Schutz hochhalten muss. Und das funktioniert nur, wenn ich weiß, wer mich angreift. Wie gehen sie vor? Was für Informationen muss ich schützen? Was für Anomalien könnte ich erkennen? Und das ist, wenn ich Intelligence oder Cyber Threat Intelligence richtig einsetze oder ich beauftrage einen Partner, der das für mich macht zum Beispiel, dann kann ich bessere Erkenntnisse gewinnen, dann kann ich besser patchen, ich kann mich besser schützen und ich kann auch schneller detekten, wenn irgendwas schief geht.
Ich brauche also eine evidenzgetriebene Cyberverteidigung, nicht einfach Lösungen, die ich habe, die sich jeder vorstellen kann, auf das Problem werfen, sondern wirklich fragen, wo steht der Angreifer, wo möchte er hin und dann Barrieren in den Weg bauen.
Genau, genau.
Jetzt hast du ja schon das Thema Mensch erwähnt. Das ist natürlich auch interessant, weil Technologie ist der eine Punkt, der angegriffen werden wird, sind Prozesse, die angegriffen werden. Und dann der dritte Faktor, den wir immer in dieser Triade nennen, ist der Faktor Mensch. Ne? Was ist denn da passiert gerade im Raum? So der Informationskrieg, Desinformationskampagnen, was seht ihr denn da in den Beziehungen?
Ja, also wir sehen mehrere Themen in dem Umfeld. Ja. Zum einen sehen wir, dass der Mensch natürlich der Unsicherheitsfaktor ist. Das heißt, die Systeme sind programmierbar, natürlich haben sie halt Schwachstellen immer wieder, aber der Mensch ist der Unsicherheitsfaktor im Sinne von, ich kann nie sicherstellen, wie ein Mensch reagieren wird. Ich weiß auch nicht, ob er Sachen übersieht, ja, ob er müde ist und irgendwas ihm vorbeigeschleust wird, wo er das nicht bemerkt oder so. Das ist der eine Punkt. Und was wir auch gesehen haben, ist natürlich mit KI und mit dem Einsatz von KI, dass da neue Themen zum Vorschein kommen, die den Mensch vielleicht ablösen oder den Mensch leichter täuschen können.
Mhm. Da sprichst du wahrscheinlich auf das Thema Wahlen an. Wir hatten ja letztes Jahr das Superwahljahr und da waren wir relativ besorgt. Gibt es so eine Wahlmanipulation? Wird KI eingesetzt in dem Thema? Was habt ihr da gesehen? Kam groß die Apokalypse oder war die Gefahr zu groß?
Ja, also die Apokalypse kam nicht, zum Glück. Also ich sag mal, da gibt es ja mehrere Methoden, die eingesetzt werden können. Zum einen natürlich Manipulation der Wahlsysteme selber. Das haben wir nicht beobachtet. Was wir beobachten, ist im Vorfeld von Wahlen. Das haben wir hier bei der Bundestagswahl auch beobachtet, dass die Anzahl der Entschuldigung. Dass die Anzahl der Fake News Seiten zum Beispiel, ja, also klassischerweise nennt sich das im Cyberumfeld Information Operations, dass sich der Versuch, die öffentliche Meinung zu beeinflussen, sprich, es werden dann Blogposts plötzlich aktiv oder Webseiten hochgespielt, wo ich Informationen verteile, die gezielt eine gewisse Story erzählen müssen oder sollen, dass vielleicht die Russen nicht so böse sind oder dass der Ukraine-Krieg durchaus berechtigt sei und so weiter und dass Krieg mit Russland nicht die Lösung ist, sondern dass ein Austausch mit Russland und so weiter. Und wir haben beobachtet, dass mehrere Tausend, also Zehntausende von entsprechenden Einträgen im Web aufgesetzt wurden im Vorfeld von der Bundestagswahl. Und wir haben selber unsere KI-Systeme eingesetzt, um diese neue Seiten und neue Posts und so weiter auf Echtzeit zu überprüfen. Das heißt Referenzen, Quellenangaben, auch durchaus die Bilder zu kontrollieren, ob sie manipuliert wurden und so weiter. Und es ist uns gelungen, zusammen mit der Bundesregierung ungefähr 90% von diesen Seiten, das ist unsere Einschätzung, zu eliminieren. Das heißt, sie werden dann einfach offline genommen und 10% davon gehen dann halt an die Behörden zur, ich sag mal, zur menschlichen Sichtung, ob die echt sind oder nicht.
Also Angriff auf die Wahl selbst nicht, Meinungsbeeinflussung ja, und du sagst, das ist schon ein großer Maßstab gewesen. Wie kann ich mir das konkret vorstellen? Das sind so Webseiten, die aussehen wie ganz normale Webseiten, die wir hier kennen.
Genau, ja. Zum Beispiel, ich google mal Informationen über die Bundestagswahl zum Beispiel und sage, okay, was ist die Meinung hier und so weiter. Stoß auf eine Website, wo irgendwas dargestellt wird und wir haben das veröffentlicht. Das kann man ja auch öffentlich nachlesen. Gesehen zum Beispiel, dass ein Link von einem Blogpost da war zu einem Artikel auf Spiegel Online. Das war gar nicht Spiegel Online natürlich. Das war eine Fake-Seite. Deutschland rutscht in den Armut. Und dass man halt vielleicht neue Wege gehen muss und so weiter. Und das beeinflusst Leute, die lesen das und denken, das ist eine renommierte Zeitschrift und so weiter. Also ich muss vielleicht ein Umdenken in meiner Haltung vielleicht in Betracht ziehen. Und dabei ist die Information gar nicht wahr.
Ja.
Löschen von solchen Seiten oder zumindest das Aufzeigen, dass das keine echten Informationen sind, dass keine meinungsbeeinflussende Informationen da verteilt werden. Das ist das Allerwichtigste, denke ich, dass das Individuum, auch durchaus Unternehmen natürlich, dass sie davon nicht betroffen sind und dass Leute wissen, okay, dann habe ich eine unabhängige demokratische Bewertung der Wahlsituation und nicht einfach eine Beeinflussung, die mich dazu führt, vielleicht meine Meinung oder meine Wahlstimme woanders hin zu vergeben.
Das heißt, das sind Seiten, die sehen aus wie der eigentliche Spiegel Online.
Genau.
Das hat auch schon die Tagesschau getroffen, solche Art von falscher Berichterstattung. Und das ist ja die Webseiten selbst. Der nächste Punkt ist ja, dass diese Artikel geteilt werden. Entweder durch die Menschen, die drauf reingefallen sind, die beeinflusst worden sind, oder Russland und auch andere setzen ganze Farmen an Menschen ein, KI, die dann irgendwie im sozialen Medien da auch noch mitmachen, oder?
Ja, genau. Ja. Wir haben zum Beispiel im Vorfeld der Bundestagswahl haben wir beobachtet, dass Russland von einer zentralen Stelle aus mehrere tausend Posts erstellt hat. Natürlich auch mit entsprechenden Hyperlinks, die dahin irgendwo hinführen zu angeblich renommierten oder renommiert aussehenden Webseiten und so weiter und die Informationen entsprechend aufgesetzt werden, um die Meinung zu beeinflussen mit Informationen über nicht nur über die Wahl, sondern über die Haltung und vielleicht berühmte Organe oder Zeitschriften oder Personen, die eine Meinung äußern und diese Meinung sind eigentlich gar nicht wahr oder beziehungsweise das haben die Quellen ohne Quellenangabe, dass die Informationen gar nicht passiert sind oder dass die Bemerkungen oder die Artikel gar nicht wahr sind und nie recherchiert wurden, sondern einfach aufgesetzt wurden, um die Meinung zu beeinflussen. Und natürlich durch den Einsatz von KI hat man auch gesehen, dass die viel schöner gemacht werden können. Ich glaube, die Zeiten sind vorbei, wo man eine E-Mail bekommt oder wo man eine Website liest und sagt, oh, das kann nicht wahr sein, weil das ist so schlecht geschrieben und grammatikalisch ist es eine Katastrophe. Inzwischen wird KI eingesetzt, um genau dieses Thema anzusprechen und dafür zu sorgen, dass es wirklich echt ausschaut.
Und es beeinflusst nicht nur die Meinung, es führt ja auch direkt zu einer Aktion. Haben wir zum Beispiel im Vereinigten Königreich gesehen, wo es dann Proteste gab und auch in Deutschland im Vorfeld der Wahl, erinnere ich mich dran, gab es etliche Fälle, wo Menschen auf die Straße gegangen sind, wo Sabotageakte, Aktionen von Aktivisten angeblich im Namen von einzelnen politischen Strömungen verursacht worden sind und die sind auch durch solche Kampagnen mobilisiert worden, teilweise bezahlt worden. Das findet ihr auch alles durch eure Detektionsarbeit.
Ja, genau. Ja, wir sehen das vermehrt und unsere Aufgabe ist eigentlich Informationen aufzubereiten und dafür zu sorgen, dass die Cyber Threat Intelligence offengelegt wird. Wir sind aber nicht dafür verantwortlich, diese Quellen offline zu nehmen oder aufzudecken, sondern wir liefern die Informationen und arbeiten natürlich mit Unternehmen, aber auch mit mit Regierungseinheiten zusammen, die dafür sorgen, dass die Aufklärung entsprechend stattfindet.
Und das könnt ihr natürlich machen, weil ihr zum einen sehr große Telemetrie weltweit habt, viele Sensornetzwerke, die sowas ausspüren. Dann betreibt Google natürlich auch noch eine Suchmaschine und auch jetzt KI, Gemini. Was seht ihr denn da? Wie wird denn das von den Kriminellen eingesetzt?
Ja, das ist ein ganz spannendes Thema momentan, was wir beobachten. Vielleicht muss ich auf alle Fälle vorweg sagen, dass wir noch keine wirklich so noch nie zuvor gesehene Neuerungen. Ich rede ja nicht von Zero Days, sondern von Schadsoftware oder irgendwas so quantenmäßig oder so, dass irgendwas passiert ist in den letzten Monaten durch den Einsatz von Gemini oder von KI, um die Cyberbedrohung zu verändern. Das haben wir nicht gesehen. Was wir aber gesehen haben, ist, dass die Akteure, wir haben beobachtet, dass bei Gemini, das ist ja Googles KI-Plattform, dass mehr als 20 APT-Gruppen aktiv waren auf der Seite oder auf Gemini und das genutzt haben, um mehrere Sachen zu machen. Zum einen, um Ziele zu recherchieren, um mehr Informationen zu gelangen oder an Informationen zu gelangen, wie handelt ein Unternehmen, was für Technologie setzt das Unternehmen ein, wie ist die Haltung dieses Unternehmens, was sind die Investitionen, die sie getätigt haben, jetzt in China oder im Ausland, welche Partnerschaften schließen sie und so weiter. Das kann ich natürlich durch den Einsatz von KI sehr, sehr schnell machen. Das heißt, die Recherche von Zielen. Wir haben ganz banale Fragen festgestellt, zum Versuch zum Beispiel an Informationen heranzukommen über das F-35 Kampfflugzeug aus den USA. Welche Länder interessieren sich dafür, was wird gemacht, was für Fähigkeiten besitzt das Flugzeug und so weiter. Und das geht bis hin aber zu klassischem Coding. Natürlich, wenn ich dann programmieren muss und ich sage, bitte erstelle mir ein Skript dafür oder so und die KI das machen kann, dann kann ich mir sehr viel Zeit sparen. Ich kann auch Abwandlung vornehmen oder so. Und wir haben gesehen, dass was man eigentlich von KI erwarten würde, dass es eine Produktivitätserhöhung gibt. Die gibt es auch für die Angreifer, aber zum Glück können die Verteidiger auch entsprechend mithalten, wenn ich dann solche Methoden einsetze, um die Gefahren schneller zu erkennen, beziehungsweise auch eine gewisse Automatisierung. Ja, das ist das, was eigentlich angestrebt wird mit KI, dass ich sehr viel automatisieren kann. Und im Cyberumfeld, natürlich kann ich nicht alles automatisieren, aber zumindest könnte ich auch sagen, okay, für die klassischen, einfachen Sachen, ja, also Triage, Sachen, die schon sehr bekannt sind und so weiter, kann ich KI nutzen und einfach vorschreiben, bitte such mir alle Instanzen von dieser Firewall, wo dieser Port offen ist oder von dem Einsatz von dieser Software und mit welchen Servern ist die Software verbunden und so weiter. Das kann ich alles über KI abwickeln und kann mich besser schützen und dann kann ich meine Ressourcen dafür einsetzen, die schwerwiegenden oder die schwierigen Themen oder die komplexeren Themen einfach entsprechend zu widmen.
Das heißt, wir haben noch Glück oder wahrscheinlich auch für die nächste Zeit, dass die Kriminellen KI nicht einsetzen wirklich für ihre offensiven Tools. Muss man sich auch die Frage stellen, gibt ja eigentlich keine Bewandtnis für, weil ich habe ja diese hochbezahlten Spezialisten, die da wirklich tolle Software schreiben, die hochspezialisierte Angriffe ausführt, teilweise mit Zero Days, die ich kaufen kann, mieten kann und so weiter. Es gibt ja die unterschiedlichen Geschäftsmodelle. Aber du sagst, der Informationsgewinnungsaspekt, einfach, dass diese KI-Modelle so viel Daten beinhalten, dass ich dann diese Vorabklärung, wer sind lukrative Ziele, wie muss ich die ansprechen, dafür ist das wirklich ein Gamechanger geworden für die Kriminellen.
Auf alle Fälle. Also ich sag mal, ich nenne es mal so die Demokratisierung für die Angreifer. Das heißt, ich muss gar kein Spezialist mehr sein. Ja? Wenn ich KI einsetzen kann, muss ich eine entsprechende Kompetenz vielleicht gar nicht mehr haben, um zu wissen, wie gehe ich vor, wie greife ich ein System an, sondern ich lasse das KI für mich machen. Und dann könnten theoretisch viel mehr Angreifer aktiv werden, auch Cyberkriminelle. Ja, früher hat man gedacht, klassischerweise hat man gesehen, das waren Hacktivisten, sag ich mal, die eine gewisse Kompetenz haben. Und die Weiterentwicklung ist natürlich, wenn ich auf die böse Seite falle, dass ich sage, okay, ich habe Kompetenz, ich kann ja Ethical Hacking machen oder ich kann entsprechend zum Schutz gehen oder aber ich kann schnelles Geld verdienen und kann das dann einsetzen. Und früher hatte man halt eine gewisse Kompetenz, man musste halt vielleicht programmiertechnisch sicher sein, man musste halt mathematisch gut sein und heutzutage kann das fast jeder machen, indem ich einfach KI das für mich erledigen lasse.
Das ist natürlich spannend, weil es natürlich auch für die Menschen eine andere Bedrohungssituation bedeutet. Wir haben ja schon einiges über Deepfakes gesprochen. Mhm. Da gab es ja auch schon einen prominenten Fall letztes Jahr, wo ein Mitarbeiter einer Bank in Hongkong einen Videocall hatte mit allerlei Mitarbeitern, allerlei Kollegen, die alle von der KI generiert worden sind. Und Das hat die Bank dann einige Millionen Dollar gekostet, die ins Ausland überwiesen haben. Aber das ist ja auch was in der Breite langsam ankommt. Ne? Wo ich sehe, dass der Enkeltrick mittlerweile durch einen Telefonanruf gemacht wird, wo die Stimme generiert wird. Und ihr seht auch, dass zum Beispiel Führungskräfte mit den Informationen, die ich bekomme aus solchen Modellen, ganz gezielt angegriffen werden, oder?
Genau, ja. Also ich kann, das ist, was ich gesagt habe, ein bisschen so mit der Recherche von Zielen, ja. Wenn ich gezielt einen Mitarbeiter in einem Unternehmen, der vielleicht Zugang hat oder so, angehen möchte oder angreifen möchte, wie gehe ich dann vor? Natürlich kann ich eine banale E-Mail schicken und hoffen, dass er darauf reagiert. Aber wenn ich recherchiert habe und sehe, wie sein persönliches Profil ist, was er für welche Informationen die Person sich interessiert oder so, und dann rede ich vielleicht vorab und sage, ja, hast du Fußball am Wochenende gesehen, war doch spannend und so weiter. Und das verleitet natürlich den Menschen, einfach ein bisschen mehr Vertrauen zu gewinnen, zu sagen, okay, das kommt aus einer zuverlässigen Quelle, weil sie mich kennen. Das wird schwierig in der Vergangenheit, sich entsprechend zu wehren. Und dann muss man eben diese Awareness betreiben, dass der Mensch vielleicht zweimal überlegt oder zumindest mal kurz hinterfragt, kommt das aus einer vertraulichen Quelle? Nur weil die Person, mit der ich kommuniziere, mich vielleicht kennt oder vermeintlich kennt oder so, heißt noch lange nicht, dass die Quelle oder dass diese Person tatsächlich echt ist. Vielleicht ist die von KI generiert oder die Angriffsmethode wurde halt manipuliert, um das so aussehen zu lassen.
Und es sind ja auch Personen, die ich kenne. Also ich erinnere mich an einen Fall, den ihr aufgedeckt habt, wo Führungskräfte über ihre Kinder kompromittiert werden, wo denen durch SIM-Swapping im Wesentlichen deren Account übernommen wird.
Genau, das passiert eigentlich immer wieder. Deswegen ist es, also ich versuche das immer an einem Beispiel klarzustellen und zu sagen, ich komme in ein Unternehmen, ja, ich habe das Gefühl, dass ich geschützt werde. Vor allem bei Großunternehmen, wir wissen, dass sie viel investieren. Ich muss wahrscheinlich jedes Quartal irgendeine Sicherheitstraining machen und so weiter. Aber in meinem privaten Umfeld denke ich, ich habe ja keine echten Informationen. Natürlich wäre es unschön, wenn meine E-Mail kompromittiert wird. Aber warum würde ich oder sollte ich Opfer werden? Und ich schütze meine Privatsphäre wahrscheinlich wesentlich weniger, als die Firma mich schützt. Aber das ist der perfekte Zugang für die Angreifer, um da an Informationen heranzukommen. Ich kann sogar überprüfen natürlich, ob mein Passwort, das ich benutze für meine private E-Mail zum Beispiel, auch das gleiche Passwort ist, das ich für den Zugang zum Firmennetzwerk benutze oder so. Und das ist ein Umdenken, das langsam vorankommt, aber leider nur langsam, dass Individuen auch sich Gedanken machen muss, ich werde nicht nur von meinem Arbeitgeber oder von meiner Organisation geschützt, sondern ich muss auch selber auch das in Angriff nehmen. Ja, natürlich falle ich vielleicht nicht auf die klassischen, der nigerianische Prinz braucht irgendwelche Unterstützung oder meine Oma braucht irgendwas von mir oder mein Enkelkind oder wie auch immer, sondern dass die Maschen inzwischen sehr ausgefeilt sind und dass ich einfach mal kurz vielleicht eine Atempause einlege, bevor ich antworte oder bevor ich auf irgendwas klicke und so weiter und sage, okay, kommt es wirklich? Ich kann da anrufen, ja, da wird immer empfohlen zum Beispiel, wenn plötzlich mich jemand anruft von irgendeinem Unternehmen und sagt, oh, du musst deine Netflix-Daten verändern oder dein Login für Online-Banking wurde kompromittiert oder was auch immer, dass ich vielleicht da mal einfach anrufe, bevor ich dann drauf klicke und reagiere und panisch sage, oh, ich muss meine Credentials ändern, meine Zugangsdaten, mein Passwort verändern. Und plötzlich wird das abgegriffen, dass ich vielleicht nachdenke und sage, okay, sie werden mich nochmal anschreiben mit einem Reminder, wenn es der Fall ist, oder ich probiere dann auf das System einzuloggen, bevor ich dann halt meine Zugangsdaten verändert habe, oder ich rufe da an oder ich schicke eine E-Mail an das Unternehmen direkt. Jedes Unternehmen hat ja auch entsprechende Vorsorgen, sage ich mal, an die ich mich wenden kann, dass ich das vielleicht mache, bevor ich dann einfach draufklicke oder loslege.
Und vielleicht müssen wir als Unternehmen uns auch fragen, ob wir nicht nur die Sicherheit an der Grenze des Unternehmens aufhören lassen, sondern vielleicht auch bis zum Mitarbeiter nach Hause hin erweitern müssen, gerade in Zeiten des Homeoffice, wo die Mitarbeiter sowieso dort sind, aber gerade wenn du sagst, das kann dasselbe Passwort sein, ein Gerät zu Hause kann abhanden kommen und so weiter und so fort.
Ja, Ja, auf alle Fälle. Und ich glaube, das Awareness Training im Unternehmen muss dann darüber hinausgehen. Ja, die Systeme, natürlich will ich die Systeme im Unternehmen schützen, ja, aber wenn wir sehen, wie die Kompromittierung läuft, natürlich läuft es halt über Schwachstellen und entsprechende Vulnerabilities überall oder so, aber oftmals werden halt legitime Zugangsdaten benutzt, um in Netzwerke zu gelangen. Ja? Und die legitimen Daten kommen von den Mitarbeitern, die jetzt nicht unbedingt zu Hause sind, sondern die einfach gefischt werden und das gar nicht wissen. Ja, es ist nicht mal so, dass sie böse Absichten haben oder so, sondern sie machen dann irgendwas, ihre Credentials werden abgegriffen von den Angreifern, und wenn der Angreifer weiß, dass diese Person jeden Tag um 17.30 Uhr zu Hause ist und sich abends gar nichts einloggt, dann kann ich mich dann abends einloggen und schauen, wie weit ich komme, welche Informationen kann ich dann gezielt angehen. Und ich glaube, dass die Awareness oder dass das Training selber sich darauf ausweiten soll. Ja? Genau wie man das vor 3, 4, 5 Jahren gemacht hat, dass man eben Unternehmen dazu aufgeklärt hat, nicht nur jetzt an sich zu denken, sondern auch entsprechend an die Lieferkette zu denken. Ja? Dass ich nicht nur sage, wir haben ein klassisches Beispiel aufgedeckt vor ein paar Jahren, wo wir gesehen haben, ein Großunternehmen hat in China investieren wollen und hat sich entsprechend geschützt und so weiter. Und dann haben wir festgestellt, dass die Kanzlei, mit der sie zusammengearbeitet hat, um die zu beraten, natürlich nicht den gleichen Grad an Schutz hatte. Und die Informationen, die waren schon alle offengelegt. Das heißt, die chinesischen Ansprechpartner wussten schon, wie ihre Position war, bevor sie überhaupt zu der Verhandlung kamen.
Das macht die Verhandlungen natürlich schwierig. Und die Kriminellen haben natürlich einen Anreiz, das herauszufinden. Und wie du auch sagtest, wenn der Mitarbeiter immer um die Zeit kommt und die Zeit geht, das wissen die Kriminellen natürlich auch. Ungefähr 3/4 aller Angriffe finden ja dann statt, wenn die Mitarbeiter nicht mehr im Haus sind. Am Wochenende nach Schließungszeit, wann genau die IT nicht mehr so genau draufschaut, wann vielleicht ein bisschen nachlässiger gearbeitet wird und so weiter.
Das kommt auf das Thema zurück, was du vorhin erwähnt hast mit nicht nur Awareness, sondern Krisenmanagement zum Beispiel. Ja? Also die meisten Unternehmen, oft wird das halt von den Behörden oder von der Aufsicht entsprechend gefordert, dass ich natürlich Krisenmanagement-Systeme habe, Business Continuity, auch durchaus im Cyberumfeld. Aber wenn sie nicht geprobt werden, wenn sie nicht geübt werden, ja, wir haben das öfter mal, ein klassisches Beispiel und ein spezifisches Beispiel nennen. Das klassische Beispiel ist natürlich, dass meistens der Sicherheitsbeauftragte, der CISO nennen wir den, ja, Chief Information Security Officer, dass er für das Unternehmen, für die Sicherheit im Unternehmen verantwortlich ist, für die Cybersicherheit. Und aber wenn er zufällig im Urlaub ist mit seiner Familie oder irgendwo in den Bergen und nicht erreichbar ist, wenn der Angriff, dann fällt das Kartenhaus zusammen, weil er ist ja Dreh- und Angelpunkt und es gibt keine Pläne, was passiert, wenn er gerade nicht verfügbar ist. Niemand weiß, was zu tun ist, wen kann ich ansprechen und so weiter. Das ist die eine Schiene, und die andere Schiene ist, dass ich einfach bedenken muss, im Falle des Ernstfalls, was wichtig ist. Klassisches Beispiel, wir haben ja mit einer Organisation letztes Jahr oder vorletztes Jahr zusammengearbeitet, das angegriffen wurde. Sie hatten ja Business Continuity Pläne, hat eigentlich alles gut funktioniert, bis auf die Tatsache, dass ihr Active Directory auch kompromittiert wurde und alles lahmgelegt wurde. Da konnten sie auch nicht mit den Mitarbeitern kommunizieren. Das hatte zwei Folgen. Zum einen wussten die Mitarbeiter nicht, ob sie ins Büro gehen sollten, konnten, weil die Systeme nicht funktioniert haben. Zum anderen wurde angefangen natürlich zu spekulieren, was passiert ist oder so. Und das ist das nimmt eine andere Dimension an, ja. Wenn ich mit der Presse rede und sage, oh, ganz schlimm und so weiter, wir sind da Opfer geworden und weiß ich nicht, ob wir das überleben oder so, ohne dass da irgendwelche Kontrolle stattfindet oder so, ja. Und zum Schluss hat das Unternehmen dann aufgrund von Datenschutzbestimmungen natürlich musste das Unternehmen halt die Abteilungsleiter anschreiben oder beziehungsweise angehen und einfach fragen, wie kommen wir an die privaten E-Mail-Adressen oder an Telefonnummern von den Mitarbeitern heran, dass ich die informieren kann. Erstens, bitte keine Auskunft darüber. Zweitens, wir halten euch auf dem Laufenden, wann der Betrieb wieder losgeht, wann du wieder arbeiten kannst und so weiter. Und das ist so für mich das klassische Beispiel. Ja, ich habe ja Krisenmanagement, aber wenn ich das nicht geprobt habe, und wenn das halt eine andere Dimension annimmt oder so, dass ich nicht mehr vorbereitet bin.
Was würdest du dir für die Zukunft wünschen? Wo sollten wir investieren? Was sollten wir besser machen? Was sollten wir jetzt morgen angehen?
Also ich glaube, dass man an zwei Themen arbeiten kann. Dass man KI auf alle Fälle einsetzen könnte. Es geht darum, dass ich, wir wissen, dass wir, dass es eben asymmetrisch ist. Wir wissen auch, dass es fehlende Kompetenz gibt. Man liest die Statistiken jede Woche, wie viele Stellen im Cybersicherheitsumfeld fehlen. Man kann oder sollte vielleicht KI dafür einsetzen, um die Level One, also die Basisaufgaben zu übernehmen. Und das ist zum einen, dass man halt sich auf die wesentlichen Sachen fokussiert. Und ich glaube, für mich persönlich ist der zweite Aspekt, der wirklich von großer Bedeutung ist, ist, dass ich mein Unternehmen einfach besser kenne. Wie ich eingangs gesagt habe, dieses Defender's Advantage. Ich glaube, oft, wenn wir den Incident Response betreiben, stellen wir fest, dass Unternehmen gar nicht wussten. Das ist gemäß des alten Spruches oder so. Was macht dann dieser Server? Keine Ahnung. Wir schalten den ab und schauen, wer schreibt. So ungefähr in einem Unternehmen, ja. Und das passiert immer wieder. Das heißt, wenn ich meine Assets kenne, wenn ich mein Unternehmen kenne, wenn ich meine Struktur, meine Informationswege und meine Privilegien, wer hat Zugang zu welchen Informationen, wenn ich das gut kenne, dann habe ich bessere Chancen, mich entsprechend zum einen zu verteidigen und zum anderen auch zu detekten, wenn irgendwas schief geht. Und ich glaube, wenn Unternehmen mehr in diesem Umfeld investieren würden, um nicht nur jetzt am Perimeter oder am Endpoint sich zu schützen, sondern sich damit beschäftigen könnte, dann hätte man bessere Karten, sich entsprechend zu wehren.
Hm. Und das muss ja auch nicht teuer sein im Vergleich zu Lösungen, die ich kaufe. Das eigene Verständnis des Unternehmens ist ja eigentlich etwas, was ich sowieso schon im Haus habe. Ich muss es ja nur mal aufschreiben, sortieren und sichtbar machen.
Und genau, ja, und dann halt abstimmen, sage ich mal. Ja, wir haben das auch mit Unternehmen mal durchgesprochen, wo ich sage nicht einen Streit, aber wo Diskussionen ausgelöst wurden, was sind denn die Kronjuwelen des Unternehmens? Ja? Sind das denn die Kundendaten? Sind das die Zugangsdaten? Sind das die Produktionsabläufe und so weiter? Dass ich einfach wissen, was ist für mein Unternehmen am wichtigsten? Was muss ich unbedingt schützen? Und dass ich natürlich entsprechende Vorkehrungen vornehmen muss, um die einfach zu isolieren oder sicherzustellen, dass sie entsprechend anders geschützt werden oder nicht zugänglich sind für die Leute, die da nicht hinkommen dürften.
Du hast jetzt eben erwähnt, dass es insbesondere über Kryptowährungen und Ransomware war, aber da ist jetzt was Neues passiert in der letzten Zeit. Eine andere Geldquelle hat sich aufgetan, oder?
Genau, eine Geldquelle, die eigentlich ganz spannend ist. Das war ein Problem, das in den USA gesichtet wurde, schon vor anderthalb Jahren. In der Zwischenzeit haben wir das auch vermehrt in der EU und auch vor allem auch in Deutschland beobachtet, dass Nordkoreaner sich haben anstellen lassen bei Unternehmen. Mit Fake-Profilen natürlich. Das heißt, ich erstelle ein LinkedIn-Profil. Aus Datenschutzgründen oder so muss ich nicht mal unbedingt jetzt vor die Kamera treten, wenn ich das mache. Und ich lasse mich dann bei Unternehmen anstellen. Zum einen erwirtschafte ich damit natürlich auch Geld. Ein Teil davon fließt halt an den nordkoreanischen Staat zurück. Und zum anderen habe ich dann Zugang. Ich sitze einfach in einem Unternehmen oder in einer Organisation, habe Zugang zu diesem Unternehmen, kann mich bewegen und kann sehen, an welche Informationen ich herankommen kann. Was wir beobachtet haben, sind zum einen haben wir gesehen, dass Profile natürlich erstellt wurden. Wir haben auch gesehen, dass eine Einzelperson zum Beispiel 14 LinkedIn-Profile betrieben hat. Und natürlich mit gegenseitiger Empfehlung für die Arbeit. Ja, diese Person hat einen super Job geleistet bei der Entwicklung von solchen Systemen und so weiter. Das heißt, ich schaue drauf, ich gehe auf LinkedIn, ich schaue die Recommendations an und sehe, oh, das ist ein guter Mitarbeiter, wir brauchen unbedingt Leute, den stellen wir an. Und dann plötzlich habe ich den Feind im Haus sozusagen, ja, und ohne dass ich das gewusst habe. Wir haben auch sogar Informationen abgegriffen, wo eine, ich nenne das mal so eine ganz einfache Tabelle oder so ein Spreadsheet an Nordkorea zurückgeschickt wurde mit einer Koordinierung, welche Persönlichkeiten oder welche Personas welche Rolle jetzt angenommen haben, was über die geschrieben wurde, was sie für Empfehlungen hatten, welche Spezialkenntnisse sie haben und so weiter, dass da eine Infrastruktur oder ein Ökosystem aufgebaut wird, wie sie vorgehen. Und natürlich, wenn ich dann die Nordkoreaner in meinem Unternehmen oder in meiner Organisation habe, dann kann ich mich vielleicht nicht mal wehren, weil sie sind dann schon drin, ja. Sie haben legitime Zugangsdaten und Zugriff auf all meine Systeme, genau wie alle anderen Mitarbeiter, aber führen natürlich was anderes im Schilde. Ja, und natürlich bedient das dem Staat, indem ich halt Informationen abgreifen kann. aber es hilft natürlich auch, wenn ich mich wehren will. Ja, dann viele Unternehmen machen halt klassische Screening, ja, also Background-Checks und solche Dinge, dass ich überprüfen, die Mitarbeiter überprüfen kann. Das funktioniert aber mit Remote Work und vor allem bei großen Unternehmen, die viele Leute beschäftigen oder so, ist es natürlich schwieriger, vor allem wenn der Projekt oder Zeitdruck kommt bei Projekten, dass ich schnell handeln muss, dass ich Entwickler brauche oder irgendwelche Leute, die die Themen erledigen. Aber das streckt sich darüber hinaus und das haben wir auch beobachtet in den letzten Monaten, auch in Deutschland, dass ich natürlich auch für gewisse Projekte dann halt mit externen oder mit Dritten zusammenarbeite. Und die Nordkoreaner haben wir beobachtet, dass sie sich bei Service Provider zum Beispiel anstellen lassen als Remote-Entwickler oder so. Dann haben sie auch Zugang zu Unternehmen, ja, klassisch Supply Chain oder so. Das ist ein Thema, das sehr zum Vorschein gekommen ist. Und dann habe ich halt Angreifer bei mir im Hause, freiwillig, ohne dass ich das überhaupt gemerkt habe. Und da muss man einfach aufpassen. Und ich glaube, das schwierige Thema dran ist, ja, was Zugang angeht, was IT-Sicherheit angeht oder so, ja, dann kann ich natürlich da entsprechend schützen. Ich kann dafür sorgen, dass Privileged Access Management auch entsprechend vorsieht, dass sie halt nicht unbedingt auf alle Systeme zugreifen kann. Aber das Problem entwickelt sich in eine andere Richtung, weil die Leute, die sie anstellen, sind ja nicht die IT-Leute, sondern das ist die Personalabteilung. Ja, die mit IT und mit Cybersicherheit vielleicht so gut wie gar nichts zu tun hat und nicht über solche Themen nachdenkt. Was ist das für eine Person? Ja, haben wir die richtig überprüft? Haben wir die Zeit überhaupt dafür? Ja, der Zeitdruck, der Projektleiter ruft an und sagt, ich brauche diese Person nächste Woche. Dann muss ich einfach mal einen Schritt zurücknehmen und sagen, okay, ich muss dann wirklich eine vernünftige Überprüfung machen, dass ich weiß, wer bei mir im Unternehmen aktiv ist. Und wenn ich das nicht machen kann, dann soll ich dafür sorgen, dass diese Person einfach nur eingeschränkte Rechte hat, um sich in einem Unternehmen oder in den Netzwerken zu bewegen.
Das ist natürlich richtig herausfordernd, wenn ich mir überlege, dass ein Mitarbeiter, der ist bei mir im Unternehmen, der hat alle Zugangsdaten, der kennt vielleicht sogar noch die Sicherheitsmaßnahmen, sich dagegen zu schützen. Aber wie kann ich mir das konkret vorstellen? Da wird ja kaum jemand einen Lebenslauf einsenden, wo steht Geburtsort Pyongyang und entsprechend bei der lokalen Uni und angestellt beim nordkoreanischen Staat. Die verschleiern das natürlich. Wie kann ich das als Unternehmen sehen? Wie kann ich mich denn dagegen schützen?
Ja, also zum einen durch Screening, denke ich, durch diese entsprechenden Abfragen, die Unternehmen machen, aber auch durch eine Kontrolle auf Projektleiterebene, dass ich sage, ich muss mit den Leuten gesprochen haben, ja, da muss ich einfach vielleicht mal nachfassen und mich einfach nicht auf Informationen vertrauen, eine Empfehlung von LinkedIn, von einer Quelle, die ich nicht gekannt habe, da muss ich vielleicht nachfassen, wo hat die Person vorher gearbeitet, ja, und dass ich dann an das Unternehmen herantrete und nachfrage, war diese Person mit diesem Namen, mit diesem Profil schon mal bei euch beschäftigt, was hat die Person gemacht, für wen hat sie gearbeitet, das ist natürlich mühsam und aufwendiger, aber wenn ich sicherstellen will, dann muss ich halt den Weg gehen.
Naja, und aber auch das ließe sich ja fälschen. Ich kann ja eine Organisation gründen, wo der Mitarbeiter vorher war und wo dann entsprechend ein Kollege von ihm das Telefon abhebt.
Genau, was ich nicht fälschen kann, hoffentlich zumindest, ist dann halt Abschlüsse und sowas, ja, dass ich sage, natürlich kommen sie nicht und sagen, ich war an der Universität Pyongyang, sondern ich sage, ich habe halt in irgendeine Universität in den USA studiert, dass ich die bei der Universität nachfrage und festhalte, wurde diese Person tatsächlich dort eingeschrieben, hat die Person einen Abschluss bekommen dort und so weiter. Und dann kann ich mal nachfassen, ja, wenn es in der Vergangenheit liegt, die Daten liegen vor, gemäß ja dieser Aufdeckung von abgeschriebenen Doktorarbeiten und sonst was oder so, zumindest kann ich mal ein bisschen, ich sag mal, meine Hausaufgaben machen und dafür sorgen, dass ich zumindest mal die Kontrolle ein bisschen ausgeübt habe. Ich werde es wahrscheinlich nie immer verhindern können und daher ist auch, glaube ich, der Schutz auch wichtig, dass ich sage, okay, ich sorge dafür, dass die Person eben nicht über die Privilegien, die für diese Rolle zugeordnet sind, hinauskommt. Und ich kann natürlich auch innerhalb des Unternehmens auch beobachten, ja, wenn Anomalien auftauchen, ja, wenn irgendjemand versucht, auf eine Ressource zuzugreifen, dass vielleicht eine kleine rote Fahne hochgeht. Moment, da versucht irgendjemand auf dieses System zuzugreifen. Erstens ist das System für die Person unwichtig. Zweitens ist die nicht relevant und drittens hat die keinen Zugang zu diesem System. Warum machen sie das? Ja? Probieren sie das nur aus oder war das ein Versehen?
Das ist sehr spannend, weil das haben wir ja vor 2 Jahren auch mit Russland sehr deutlich gesehen. Ne? Dass wir sehr viele Probleme hatten und auch da die Unternehmen nicht so, die waren über die Fachkräfte dankbar. Aber
ja, das ist, ich meine, es ist, Es ist extrem schwer. Es ist extrem schwer, ja, weil Unternehmen brauchen Ressourcen. Wir wissen, nicht nur jetzt in der Cybersicherheit gibt es Fachkräftemangel, sondern es gibt auch im IT allgemeinen, ja, Spezialkenntnisse, Entwicklungskenntnisse. Deswegen sage ich, ich glaube, dass KI schon sehr helfen kann, vor allem mit Scripting, um Sachen zu machen. Dann geht es aber darum, sicherzustellen, dass die KI halt, also Gemini zum Beispiel hat so, ich sag mal so Parameter, Guardrails, die dafür sorgen. Wir haben ja ein neues Produkt gerade rausgebracht, wo ich KI nicht überwachen kann, sondern sicherstellen kann. Ja? Das ist so klassischerweise, sage ich mal, wie baue ich eine Bombe? Frage ich KI. Mhm. Ja? Und hoffentlich kommt das KI-System und sagt, ich bin hier, um zu helfen bei vernünftigen Sachen. Die Frage kann ich leider nicht beantworten. Und dann versuche ich die Frage anders zu formulieren und sagen, wie wurde in der Vergangenheit Bomben gebaut, die sowas gemacht haben, ja. Und wenn ich das solche Muster erkennen kann und ich kann die KI dafür nutzen, dann kann ich das entsprechend einschränken und nicht nur jetzt IT-technisch, sondern das ist ein großes Bedenken. Ich habe letzte Woche auch an einem Panel gesprochen, wo das auch zur Sprache kommt, dass Unternehmen sich Sorgen machen, dass die KI im Unternehmen, weil die Vorstandsebene kommt und sagt, wir müssen KI machen, das wird die Welt für uns verändern, das wird alles leichter machen und wir werden viel Geld sparen und wir können effizienter sein und so weiter, dass ich weiß, wie kann ich mich entsprechend schützen, wenn ich KI einsetze und wenn ich das mache, ja, hab ich diese Parameter, innerhalb von denen ich mich bewegen kann oder muss oder wie stelle ich die überhaupt fest? Und das ist, glaube ich, die nächste Herausforderung, die jetzt kommen wird.
Mike, vielen herzlichen Dank für deine Zeit und die wirklich spannenden Einblicke heute. Das war unsere heutige Folge mit Mike Hart über die aktuelle Bedrohungslage und Cyberangriffe. Ich möchte an dieser Stelle auf die bevorstehende Potsdamer Konferenz für nationale Cybersicherheit noch einmal hinweisen, bei der wir ebenfalls über diese Themen, wie aber auch über KI, Desinformation, die Bedrohungslage und so weiter reden werden. Der Link zur Konferenz finden Sie in den Shownotes. Das war unsere heutige Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Abgewehrt. Der Podcast über hybride Bedrohungen, kritische Infrastrukturen und verwundbare Netze.